Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Wort Gottes bringe ich Ihnen heute aus dem Matthäusevangelium, und zwar aus der Bergpredigt. Als ich bisher hier in Würgendorf Ihnen mit dem Wort Gottes dienen durfte, haben wir uns auf ein alttestamentliches Buch konzentriert, auf das Buch Rut. Dieses Buch haben wir betrachtet unter einem Aspekt, nämlich wie jemand von außen in das Volk Gottes hineinkommt. Rut, die Moabiterin, kommt nach Bethlehem. Naomi wollte das gar nicht. Aber da war noch Boas, der sich ihr gegenüber anders verhalten hatte. Unterschwellig ging es natürlich um die Frage, wie wir selbst uns verhalten sollen, wenn Außenstehende in die Gemeinde kommen. Heute wollen wir uns also stellen unter einen Abschnitt aus dem Neuen Testament. Es soll gehen heute um das Reich Gottes. Es soll gehen um die Herrschaft Gottes. Und die zusammenfassende Proklamation der Herrschaft Gottes, die finden wir in der Bergpredigt. Und das finden wir auch im Lukas-Evangelium, aber vor allem im Matthäus-Evangelium. In Matthäus Kapitel 5, in den Kapiteln 5, Matthäus 5 bis 7. Ihr Lieben, bekanntlich beginnt die Bergpredigt mit den Seligpreisungen. Und es soll auch heute um Matthäus 5, die Verse 1 bis 3 gehen. Also nur um die erste Seligpreisungen. Aber um des Zusammenhangs willen lese ich zunächst ab Matthäus Kapitel 4, Vers 12, und wir wollen enden dann in Matthäus 5, Vers 12. Aber wir beginnen in Matthäus 4, ab Vers 12. Unmittelbar vorher wurde die Versuchungsgeschichte erzählt, und dann heißt es in Vers 12: Als aber Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, da zog er weg nach Galiläa. Und er verließ Nazareth, kam und er ließ sich nieder in Kapernaum, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht: Das Land Sebulon und das Land Naphtali, am Weg des Sees jenseits des Jordan, das Galiläa der Heiden. Das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen, und denen, die im Land des Todesschattens wohnten, ist ein Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Als Jesus aber am See von Galiläa entlang ging, da sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz in den See, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen: Folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er in einem Schiff zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus und dessen Bruder Johannes mit ihrem Vater Zebedäus ihre Netze flicken. Und er berief sie. Da verließen sie sogleich das Schiff und ihren Vater und folgten ihm nach. Und Jesus durchzog ganz Galiläa. Er lehrte in ihren Synagogen und er verkündete das Evangelium von dem Reich und er heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien. Und sie brachten alle Kranken zu ihm, die von mancherlei Krankheiten und Schmerzen geplagt waren. Und Besessene und Mondsüchtige und Lahme. Und er heilte sie. Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach aus Galiläa und aus dem Gebiet der 10 Städte und aus Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordan. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf zu einer Rede, er lehrte sie und er sprach: Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus. Der österreichische Schriftsteller Stefan Zweig schrieb im Jahr 1941, also mitten im Zweiten Weltkrieg, ein Buch. Und dieses Buch trägt den Titel »Die Welt von gestern«. In diesem Buch berichtet Stefan Zweig von einem historischen Augenblick in seinem Leben. Es war ein Moment, in dem es ihm gleichsam wie Schuppen von den Augen fiel. Er schildert Folgendes, ich fasse das jetzt mal zusammen. Es war in der Schweizer Grenzstadt Bux. Sie liegt an der Grenze zum Fürstentum Liechtenstein. Da habe ich, so schreibt er, im Herbst 1919 einige unvergessliche Augenblicke mitgemacht. Ich bemerkte eine merkwürdige Unruhe bei den Grenzbeamten und Polizisten. Es war, als ob sie auf etwas sehr Wichtiges warteten. Wir hörten die Klingel läuten, die die Ankunft eines Zuges aus Richtung Österreich meldete. Und als der Zug näher kam, da eilten die Beamten aus dem Stationsgebäude schnell herbei. Und auf dem Bahnsteig, da befand sich eine kleine Gruppe Wartender. Unter ihnen war eine ältere, aristokratische Dame, in schwarz gekleidet, mit ihren beiden Töchtern. Und sie war sichtlich emotionalisiert. Sie hatte immer ein Taschentuch vor ihren Augen. Langsam, etwas majestätisch, rollte der Zug in den Bahnhof. Und es war kein normaler Zug mit normalen Passagierwagen, sondern mit Salonwagen. Und als der Zug zum Stillstand kam, da kam Bewegung in die Reihen der Wartenden. Und das war der Augenblick, so Stefan Zweig, dass sich hinter den Spiegelfenstern des Salonwagens die hochaufragende Gestalt von Kaiser Karl sah, dem letzten Kaiser von Österreich, und neben ihm seine schwarz gekleidete Gemahlin, Kaiserin Zita, dem letzten Ehepaar, dem letzten Kaiserpaar. Und Stefan Zweig sagt, als ich das sah, da überfiel mich ein Schaudern. Der letzte Kaiser von Österreich, der Erbe der Habsburger Dynastie, die 700 Jahre lang regiert hatte, verließ nun für immer sein Land unter Zwang. Dort stand er als eine riesengroße Gestalt am Fenster und starrte zum letzten Mal zu den Bergen, zu den Häusern, zu den Menschen seines Landes. Stefan Zweig schreibt, es war ein historischer Augenblick, den ich erlebte. Soweit Stefan Zweig. Der Grund, warum ich diese Begebenheit schildere, ist folgender. Hier erfuhr jemand hautnah, was Geschichte ist. Stefan Zweig erlebte, wie Menschen ihre Geschichte, ihr Leben erfahren, als Vergänglichkeit, als Zeitlichkeit. Kaiser Karl I. von Österreich, gleichzeitig König Karl IV. Von Ungarn, hatte seine Herrschaft faktisch bereits 1916 verloren. Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg musste er dann endgültig abdanken und für immer sein geliebtes Österreich verlassen. Das waren die Forderungen der linken Republikaner. Und ganz zweifellos war dies ein Einschnitt für Österreich. Ja, es war ein Einschnitt für ganz Europa. In ihren Glanzzeiten hatten die Habsburger über ein Reich geherrscht, das sich über weite Teile Amerikas erstreckte, sodass sie behaupten konnten, in ihrem Reich gehe die Sonne niemals unter. Aber hier, auf dem Grenzbahnhof in Buchs, war im Jahr 1919 das endgültige, das vergleichsweise unspektakuläre Ende des habsburgischen Kaiserreiches gekommen. So verläuft Geschichte. So geht Macht dahin und menschliches Vermögen versinkt. Jedem war es deutlich, das Bisherige, es ist vorbei. Vermutlich muss man älter werden, um ein Verständnis von dem zu bekommen, was Vergänglichkeit, was Unbeständigkeit in der Zeit ist. Nicht solange man jung ist, weiß man natürlich auch, dass man sterben muss, aber es scheint noch so weit weg zu sein. Und man schmiedet Pläne für die Zukunft. Man wirft seinen Anker in die Welt, will sie erobern im Sinn von, was kostet die Welt? Aber irgendwann ist für einen jeden von uns hier auf Erden Schluss. In dem gelesenen Abschnitt aus dem Matthäusevangelium geht es ebenfalls um einen Einschnitt. Aber wir hören hier, wie jemand seine Herrschaft antritt und wie er sein Reich proklamiert. Und es geht nicht um ein irdisches, ein zeitliches Reich, sondern es handelt sich um ein himmlisches, ein ewiges Reich. Es ist Christus, der Sohn Gottes, der das Reich der Himmel verkündet, ja, der in seiner eigenen Person dieses Reich Gottes auf die Erde bringt. Und so verkündige ich Ihnen das Wort Gottes heute Morgen unter dem Thema das Reich Gottes, das Christus bringt. Es ist völlig anders als alle unsere Vorstellungen darüber. Und wir achten auf drei Punkte. Erster Punkt: Jesus Christus, der das Reich Gottes bringt, hat es nicht eilig. Zweitens: Jesus Christus bringt das Reich, das so niemand erwartet oder kaum jemand. Und der dritte Punkt ist: Jesus Christus adressiert sein Reich an die geistlich Bedürftigen. Kommen wir zum ersten Punkt. Jesus Christus, der das Reich Gottes bringt, er hat es nicht eilig. Bis zu seinem 30. Lebensjahr lebte Jesus in Nazareth. Zweifellos hatte er sich in diesen Jahren in Galiläa umgeschaut. Er war sicher auch in der Gegend herumgekommen und er hatte sich auch umgehört. Man stelle sich vor, bereits als 12-Jähriger hatte Jesus die Wortführer des Judentums im Tempel in Erstaunen versetzt. Was hätte Jesus im Lauf dieser Jahrzehnte nicht alles sagen können? Aber nein, bis dahin war sein Leben geprägt durch Zurückhaltung und durch Entsagen. Er tauchte nicht auf. Mit anderen Worten, durch eine gewaltige Selbstzucht hatte es Jesus nicht eilig. Vermutlich war es gerade das Wissen um die eigene Berufung, die ihn so diszipliniert sein ließ. Jesus Christus handelte nicht vor der Zeit. Offenkundig war er nicht von einer wuseligen Unruhe bestimmt oder einer aufgeregten Nervosität. Der Herr erschien es nicht eilig zu haben. Aber eines Tages ging Jesus dann zum Jordan. Dort wurde er von Johannes getauft. Gleich danach wurde er vom Geist Gottes in die Wüste geführt. Und das heißt für ihn in der Wüste Einsamkeit. In der Wüste wurde er vom Teufel versucht. Und in Matthäus 4, Vers 17 heißt es dann kurz und bündig: Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Erst also jetzt tritt der Sohn Gottes an die Öffentlichkeit. Nach den Versuchungen in der Wüste war Jesus von Nazareth nach Kapernaum umgezogen. Das tat er, wie wir lasen, um die Schrift zu erfüllen. Und auch in dieser Stadt, in Kapernaum, predigte Jesus. Und er berief bald Jünger in seine Nachfolge. Und danach zog er in Galiläa umher und er verkündete das Reich Gottes. Er heilte auch Krankheiten und Gebrechen und er trieb Dämonen aus. Das lesen wir in Matthäus 4, Vers 23 und 24. Und übrigens die gleiche Formulierung lesen wir dann noch einmal in Matthäus 9, Vers 35. Und dazwischen, also zwischen Matthäus 4, Vers 23 und 24 und Matthäus 9, Vers 35, dazwischen erfahren wir, was das von Jesus Christus gebrachte Reich Gottes ist. In Matthäus 5 bis 7 wird uns der Verkündigungsinhalt mitgeteilt und anschließend in den Kapiteln 8 und 9 erfahren wir, wie er seine Botschaft durch Wunder unterstreicht. Wir lesen, eine große Volksmenge folgte Jesus. Menschenmassen waren auf den Beinen, um Jesus zu hören. Und der Grundtenor seiner Verkündigung lautete: Das Reich Gottes ist nahe herbeigegangen. Und so ging es eine geraume Zeit. Aber eines Tages trat insofern etwas Neues ein, als der Herr, der bis dahin vorrangig in den Synagogen gepredigt hatte, nun auf einen Berg steigt und von dort das Reich Gottes verkündet. Nein, lesen wir genau, was hier steht. Es heißt hier nicht, dass Jesus auf einen Berg steigt, sondern Jesus stieg auf den Berg. Matthäus 5, Vers 1. Wir wissen nicht, welchen Berg Matthäus genau meinte. Aber es war offenkundig ein ganz bestimmter Berg, der Berg. Wir hörten vorhin auf das letzte Kapitel des Evangeliums nach Matthäus. Und dort ordnete der Sohn Gottes nach seiner Auferstehung an, dass seine Jünger nach Galiläa kommen sollten, und zwar, das heißt wieder hier, auf den Berg. Auf diesem Berg gab der Herr seinen Jüngern den Missionsbefehl. Offenkundig handelte es sich um denselben Berg, von dem aus Jesus die Bergpredigt hielt. Und wenn wir diesen Zusammenhang, ihr Lieben, im Auge behalten, dann begreifen wir, wie die Bergpredigt zu verstehen ist. Die Bergpredigt ist in komprimierter Form das, was später die Apostel allen Völkern zu verkündigen haben und alle Prediger bis zum heutigen Tag. Aus der Bergpredigt erfahren wir, was Jesus unter dem Reich Gottes verstanden wissen will. Mehr noch, in Wahrheit ist dieses Reich in der Person des Sohnes Gottes selbst gekommen. Von nun an wird das Reich der Himmel in die Welt der irdischen Reiche eindringen. Dabei wird immer wieder deutlich, dass dieses Hineinkommen des Reiches Gottes hinein in diese Welt zu Konflikten führt. Aber auch abgesehen davon waren die Tage, in denen Jesus auf den Berg steigt und das Reich Gottes verkündete, eine spannungsvolle Zeit. Es war eine Zeit, die durch Zänkereien und Parteiungen und Zerwürfnisse unter den Menschen geprägt war. Es war auch eine Zeit der politischen Unruhen. Es wird noch eine Generation dauern, 40 Jahre, bis Jerusalem zerstört sein wird, bis der Tempel im Jahr 70 in Flammen aufgegangen sein wird. Mit anderen Worten, als Jesus auf dem Berg seinen Mund öffnete, da tat er dies in einer Zeit vorgefühlter Katastrophen. Jedermann ahnte, so kann es nicht mehr lange weitergehen. Es war aber auch eine Zeit, in der Menschen von der Frage bewegt waren, wird der Messias jetzt kommen? Nicht wenige Menschen waren genau von dieser Thematik elektrisiert. Ich kann aus Zeitgründen das jetzt nicht ausführen, aber innerhalb des Judentums gab es in jenen Jahrzehnten Überlegungen, dass eigentlich nun die Zeit gekommen sein müsse, in der der Messias erscheinen werde. Man folgerte dies aus verschiedenen Bibelstellen. Ausschlaggebend war hier sicher Daniel 9, Vers 27. In den letzten Versen von Daniel 9 geht es um die sogenannten 70 Jahrwochen. Und die Frage lag in der Luft, wird in dieser Zeit der Messias auftreten und dem Israel das Reich wiederherstellen? Bei nicht wenigen herrschte Endzeitstimmung. Verschiedene Strömungen innerhalb des Judentums reagierten darauf, und zwar politisch, gesellschaftlich und auch religiös. Manche wiegelten ab, andere ließen sich durch ihre Erwartungen in ihren Sinnen, in ihrem Sinnen und in ihrem Handeln bestimmen. Jesus selbst nahm die Strömungen seiner Zeit sicher wahr. Aber das Erstaunliche ist, Jesus Christus selbst ließ sich nicht von der ihn umgebenden Unruhe anstecken. Er zeigte keine Hast. Jesus zeigte keine Aufregung. Jesus hatte es nicht eilig. Mein zweiter Punkt. Jesus Christus bringt ein Reich, das so niemand erwartet. Fragen wir genauer. Was herrschten damals für Ansichten über das Reich Gottes? Wie erwarteten die Menschen das Kommen des Himmelreiches? Ich nenne einmal vier Auffassungen, die innerhalb des damaligen Judentums im Trend waren. Da gab es erstens die Sadduzäer. Die Sadduzäer, sie bildeten die gesellschaftliche Oberschicht. Diese Leute gaben in der Öffentlichkeit den Ton an. Aus diesen Kreisen kamen die Hohepriester. Einer von ihnen war Kaiphas. Von diesem Mann ist ein ihn kennzeichnendes Wort überliefert. Als das hohe jüdische Gericht, das Sanhedrin, kurz vor der Kreuzigung Jesu zusammentrat, um seine Beseitigung in die Wege zu leiten, da stand Kaiphas auf und erklärte: Macht euch doch einmal Folgendes klar. Es liegt in euer aller Vorteil, wenn für das Volk ein Mensch stirbt, sodass nicht das ganze Volk zugrunde geht. So lesen wir es in Johannes 11, in den Versen 49 und 50. Das Denken der Sadduzäer war von politischer Nützlichkeit bestimmt. Bei ihren Entscheidungen gingen sie berechnend und kalkulierend vor. Ihnen war klar, Jesus muss beseitigt werden. Aber lasst uns die Sache geschickt anpacken, sodass es aussieht, als hätten nicht wir die Hinrichtung veranlasst, sondern dass andere dafür verantwortlich sind. So läuft das in der Welt. Wir haben nichts gegen das Reich Gottes, hätten sie auch gesagt, aber es darf nicht grundlegend etwas ändern. Zweitens waren da die Pharisäer. Das waren die Wortführer der religiösen Bevölkerung. Nach außen hin galten sie als fromme Menschen, aber ihren Gehorsam gegenüber dem Gesetz Gottes, den vermischten sie mit Menschensatzungen und mit Menschentraditionen. Das Wichtigste des Gesetzes, die Liebe und die Barmherzigkeit, die fiel bei ihnen unter den Tisch. Sie waren nicht geradlinig, sie waren nicht aufrichtig. Indem sie auf die Menschen schielten, ließen sie sich von der Überlegung bestimmen, unter allen Umständen in ihrer Umgebung einen frommen Eindruck zu machen. In gewissem Sinn waren sie näher an den Leuten dran als die Sadduzäer der Oberschicht. Aber ihr Interesse war, die Religion mit äußeren, für sie vorteilhaften Umständen zu kombinieren. Sie wollten beidem dienen, sowohl Gott als auch sich selbst. Gott und dem Mammon, dem Geld. Und indem sie den Anschein zu erwecken suchten, sie würden sich eifrig um die Gebote Gottes kümmern, verachteten sie, die das mit dem Frommsein nicht so hinbekamen. Wie scheinbar sie selbst. In Wahrheit aber war ihre Frömmigkeit eine Maske, mit deren Hilfe sie sich von den anderen elitär meinten, abgrenzen zu können. Dabei waren sie zutiefst von sich selbst überzeugt. Sie meinten, das Reich Gottes ist genau für solche Leute vorgesehen, wie sie selbst es sind. Wenn alle so leben würden wie sie, also wie die Pharisäer, dann wäre es für Gott unmöglich, das Kommen seines Reiches noch lange hinauszuzögern. Und dann gab es noch eine dritte Gruppe, das waren die Zeloten. Das waren die Menschen, die das Unrecht und die Gewaltherrschaft der Römer sehr scharf in den Blick nahmen. Sie bildeten Partisaneneinheit, die in Guerillataktik gegen die Römer aufbegehrten. Vor allem wirkten sie übrigens in dem unwegsamen Bergland Galiläas. Und zu ihren Gewalttaten fühlten sie sich berechtigt, indem sie auf die Geschichte Israels verwiesen. Und diese deuteten sie in politischen Kategorien. Sie erinnerten an die Makkabäer, die knapp 200 Jahre zuvor gegen den hellenistisch-syrischen Herrscher Antiochus Epiphanes die Unabhängigkeit des Landes gewaltsam erstritten. Lasst uns entsprechend handeln und gegen die Römer uns empören. Ganz sicher hatte Jesus in seiner Jugendzeit aus der Nähe Zeloten miterlebt. Übrigens auch einer der Jünger Jesu kam aus diesen Kreisen, Simon der Zelot. Und das Reich Gottes, so waren die Zeloten überzeugt, bricht an, sobald wir uns politisch befreit haben und die Römer vertrieben sind. Und dann gab es viertens noch die Essener. Über sie ist in den vergangenen Jahrzehnten durch Ausgrabungen in der Nähe des Toten Meeres einiges bekannt geworden. Angesichts der Verderbtheit der Gesellschaft hatten sie beschlossen, sich aus allem zurückzuziehen. Sie durchschauten, wie korrupt und verlogen das Volk geworden war. Aber sie selbst waren nicht bereit, irgendwelche Verantwortung für das Gemeinwesen zu übernehmen. Im Gegenteil, ihre Lebenseinstellung lautete, sich abzusondern, sich zu separieren. Vielleicht dachte Jesus an sie, als er darauf hinwies, dass man sein Licht nicht unter den Scheffel stellen solle. Denn die Essener bezeichneten sich selbst als Kinder des Lichts und die anderen galten ihnen als Kinder der Finsternis. Im Grunde, ihr Lieben, war keine dieser vier Gruppen besonders scharf auf Seligpreisungen. Nicht wahr? Für die Sadduzäer waren Seligpreisungen frommes Geschwätz. Ihnen erschienen Segensworte wie Schall und Rauch. Wir würden heute sagen, sie waren liberal, sie waren diesseits orientiert. Und von daher waren sie überzeugt, dass man die eigene Zunge am besten einsetzen kann, wenn man hinter gesellschaftspolitischen Redefloskeln die Wahrheit verbirgt, um auf diese Weise sein eigenes Schärflein ins Trockene zu bringen. Auch die Pharisäer hatten gegenüber Seligpreisungen Vorbehalte. weil ihres Erachtens in ihnen die Gefahr steckte, dass sich dann die Leute nicht genügend selbst anstrengen und sich mühen, das Reich Gottes voranzubringen. Den Zeloten erschienen Seligpreisungen als Opium für das Volk. Anstatt die Gesellschaft mit Seligpreisungen abzuspeisen, müsse die Bevölkerung gegen die Herrschenden mobilisiert werden. Und die Essener hielten deswegen nichts von Seligpreisungen, weil derartiges ihnen zu positiv, zu wenig lebensverneinend vorkam. Seligpreisungen würden ihre so vertraute, ihre trübselige Blickweise auf das Dasein in Frage stellen, denn ihre eigene Abgeschiedenheit genossen sie im Geheimen viel zu sehr, als dass sie durch Glückseligpreisungen aus ihrer Isolierung heraustreten wollten. Ihr Lieben, ich verrate niemandem ein Geheimnis, dass es ähnliche Ideen nicht nur damals gab. Deswegen ist uns Jesus mit seiner Verkündigung des Reiches Gottes heute so nahe. Was er damals von diesem Berg sprach, das ist außerordentlich aktuell. Ich vermute, dass wir alle die Bergpredigt schon einmal gelesen haben und auch schon die eine oder andere Predigt über Abschnitte aus dieser Proklamation des Himmelreiches gehört haben. Aber ich will es mal so sagen. In einem Krankenhaus hören Patienten mit offeneren Ohren auf das, was ihnen ein Arzt persönlich sagt, als wenn sie das Gleiche auf der Straße allgemein vernehmen. Und ich habe den Eindruck, dass unsere Zeit mehr der Situation in einem Krankenhaus gleicht. Wir können an die politische Situation denken, aber auch an unser privates Umfeld. Gibt es irgendjemanden unter uns, der in seinem engsten Umfeld nicht Ehen und Familien kennt, die total zerstritten und auch kaputt sind? Wie würden wir reagieren, wenn Jesus uns nun erklärt, begreift diese Notzeit, in der ihr lebt, als Chance? Die Krise kann eine Chance sein, und zwar für jeden Einzelnen von euch und für uns als Gemeinde. Sie kann dazu führen, dass wir einmal aufwachen, neu auf Gottes Wort zu hören und alle Herren und Mächte dieser Welt links liegen lassen, um uns allein auf Christus, den Herrn, den Kyrios, zu besinnen. Als Johannes der Täufer auftrat, da war seine Botschaft unmissverständlich. Die Axt ist an die Bäume gelegt, tut Buße, kehrt um. Auch bei den Propheten hören wir immer wieder die Donnerstimme, die zur Umkehr ruft. Wir sollten bei diesen Aussagen nicht weghören. Aber ist uns schon einmal aufgefallen, dass bei diesen Verkündigern immer wieder auch die frohe Botschaft mit gewaltigen Heilsverheißungen zu hören ist. Johannes der Täufer, er rief eines Tages: Siehe, das ist das Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Jeremia verkündete in Kapitel 31 die bekannte Verheißungen des neuen Bundes. Und unmittelbar danach, in Kapitel 32 des Buches Jeremia, geht es um die Eroberung und die Zerstörung Jerusalems durch die Babylonier. Also gerade in der dunkelsten Stunde erschallt die frohmachende Botschaft am klarsten und am erquickendsten. Gerade dann hören wir umso reicher als zuvor was Gott wirkt. Man hat gerade den Eindruck, dass dort, wo die Sünde mächtig ist, da ist die Gnade viel mächtiger. Warum ist das so? Wie ist das möglich? Interessiert sich Gott nicht für unsere Sünde? Können wir also deswegen unserer Ungerechtigkeit einfach so übergehen und zur Tagesordnung schreiten? Nein, ihr Lieben, der Grund ist ein anderer. Das Geheimnis ist, dass Gott selbst die Sündenstrafe an jemand anderem heimgesucht hat, nämlich an seinem eigenen Sohn. Und wegen dieser Stellvertretung schenkt Gott der Herr einen Überfluss an Gnade jedem, der zu ihm umkehrt und sein Leben im Glauben auf Christus wirft. Als Jesus auf dem Berg seinen Mund öffnete, geht es genau darum. Es sind 9 Seligpreisungen, in denen Christus auf eine so überreiche Weise die Gnade Gottes ausgießt. Selig, glückselig, 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 so als ob mit unserer Glückseligkeit gar kein Ende ist. Welch ein Trost, welch ein Halt in düsterer, in dunkler Zeit. Dabei war das, was Jesus in der Bergpredigt verkündete, alles andere, ihr Lieben, als billige Gnade. Bekanntlich kommt nirgendwo das Wort Hölle oder höllisches Feuer so konzentriert vor wie in der Bergpredigt. Wehe uns, wenn wir das wegstreichen. Aber Jesus beginnt seine Rede mit Seligpreisungen. Man könnte Jesus nun die Frage stellen: Herr, hast du dich hier nicht doch allzu sehr den berüchtigten Friede-Friede-Propheten angepasst? Johannes der Täufer hatte eine ähnliche Frage: Bist du, der da kommen soll, oder sollen wir noch auf einen anderen warten? Mit anderen Worten, Jesus, sehr prima, wenn du Heilungswunder praktizierst und dich vorzugsweise den Zöllnern, den Huren und sonstigen gesellschaftlichen Außenseitern zuwendigst. Aber Herr, in deine Hand gehört doch auch die Worfschaufel, in der du wie auf einer Tenne zwischen Spreu und Weizen sichtest. Gebrauche auch einmal die Axt und dann ranklotzen, damit die großen Bäume endlich stürzen. Ihr Lieben, gehen wir einmal davon aus, dass sich unser Herr und Heiland bei den Seligpreisungen nicht im Ton vergriffen hat, sondern dass er genau wusste, was das Reich Gottes ist, auch wenn es in dieser herrlichen, in dieser trostvollen Weise von niemandem erwartet wurde. Mein dritter Punkt: Jesus Christus adressiert sein Reich an die geistlich Bedürftigen. Das Reich Gottes, das mit und in Jesus Christus gekommen ist und das der Herr hier verkündet, es schlägt tatsächlich durch. Das erfahren wir aus dem Ende der Bergpredigt. Die Scharen, sie waren entsetzt über seine Lehre, weil er mit Vollmacht sprach, nicht wie die Schriftgelehrten. Und dieses Reich verkündet Jesus, indem er mit Ansagen beginnt, die alle mit glückselig anfangen. Im Folgenden sehen wir dann, was außerdem noch zum Reich Gottes gehört. Nicht das Reich Gottes besteht auch in dem, was die Nachfolge des Herrn in dieser Welt um Christi willen bedeutet. Ab Kapitel 5, Vers 11. Nicht zuletzt besteht das Reich Gottes in einer neuen Lebensführung. Ich aber sage euch, Matthäus 5, immer wieder. Und wenn das nicht ausreicht, fügt der Sohn Gottes mit Nachdruck hinzu, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen. Und dann werde ich ihnen sagen, ich habe euch niemals gekannt. Übrigens belegt diese Aussage, ich habe euch niemals gekannt, dass sich die Frage, ob wir zum Reich Gottes gehören oder nicht, daran entscheidet, ob wir Jesus kennen. Kennst du Jesus Christus? Mehr noch, kennt Jesus Christus dich? Diese Frage darf beim Hören auf die Bergpredigt niemals unterschlagen werden. Aber noch einmal, ihr Lieben, die Bergpredigt beginnt nicht mit einem moralischen Tugendkatalog, sondern damit, dass das Reich der Himmel den Armen, den Trauernden, den Sanftmütigen verheißen wird. Das Reich Gottes beginnt damit, dass das Thema der Moral gewissermaßen ausgeblendet wird. Im Reich Gottes, das in Jesus Christus gekommen ist, werden diejenigen selig gesprochen, die dieses Reich am meisten benötigen. Und zwar deswegen, weil sie am kläglichsten dran sind. Die Armen, die Trauernden, die Hungernden, die Dürstenden, die Verfolgten und nicht zuletzt diejenigen, die nach dem Urteil vieler ihrer Zeitgenossen ihr Leben nicht bewältigen, also als lebensuntüchtig gelten, wie zum Beispiel die Sanftmütigen. Also diejenigen, die nicht so clever sind, sich im Leben mit Großmacht und viel List durchzuboxen. Das Reich Gottes, das Jesus Christus bringt, macht alles anders. Es macht alles so anders, dass dadurch auch wir anders werden. Moralische Begriffe wie zum Beispiel Gerechtigkeit bekommen damit einen neuen Sinn. Gerechtigkeit meint im Reich Gottes mehr als äußerliche Bravheit und Anständigkeit, wie es von den Pharisäern und den Schriftgelehrten gedacht war. Es geht bei der Gerechtigkeit im Reich Gottes nicht um unsere mehr oder weniger gute Pflichterfüllung, sondern die Gerechtigkeit des Reiches Gottes fließt aus der immer neuen, unerschöpflichen Kraft des Lebens Christi. Diese Gerechtigkeit ist eine Gabe. Sie ist ein Geschenk dessen, der gekommen ist, um das Gesetz und die Propheten zu erfüllen. Dabei verhält es sich keineswegs so, dass Jesus seine Seligpreisungen über alle, die gerade anwesend sind, gleichsam gießkannenmäßig ausschüttet. Es heißt, als Jesus die Scharen sah, ging er auf den Berg. Und nachdem er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Die Scharen standen drumherum. Sie hörten mit, aber adressiert ist das, was Jesus auf dem Berg sagt, an die Jünger Jesu. Ich las einmal, Jesus habe diese Rede deswegen auf einem Berg gehalten, weil er sich mit Mose vergleichen wollte, sodass er als der Erfüller von Moses Gesetzgebung aufgetreten sei. Ich bin mir da nicht so sicher, dass das der Grund ist. Halten wir auf jeden Fall fest, dass Mose selbst nicht von einem Berg zum Volk Israel sprach. Jesus ging wohl eher deswegen auf den Berg, weil man von einem erhöhten Flecken besser gesehen werden kann und dann auch leichter sprechen kann. Insofern war der Berg eine Art natürliche Kanzel. Während die Scharen mithörten, Aber mehr aus der Distanz traten die Jünger herzu. Und Jesus richtete seine Botschaft an die Jünger. Und damit wird noch etwas deutlich. Um Jünger des Herrn zu sein, ist eine Entscheidung erforderlich. Jesus schloss die Schare nicht aus beim Zuhören. Es war durchaus möglich, sogar wahrscheinlich, dass sich während seiner Predigt immer wieder der eine oder der andere aus der anonymen Schar löste, heranrückte und sich zu den Jüngern setzte, zu den Füßen Jesu. Der Sohn Gottes, er sprach zu allen, und doch zog er mit seinen Worten eine geistliche Grenze. Tatsächlich begriffen diejenigen, die die Bergpredigt hörten, sehr gut, dass die Worte Jesu einen jeden in eine Glaubensprüfung führen, in ein Entweder-Oder. Genau da war dann die Wurfschaufel des Christus aktiv. Oder so, wie es Paulus später einmal sagen wird, den einen ist das Wort Gottes ein Geruch zum Tod und den anderen ein Geruch zum Leben, zur Seligkeit. 2. Korinther 2, Vers 14. Um Jünger Jesu zu sein, musst du eine geistliche Trennlinie überschreiten, die zwischen geistlichem Tod und dem Leben aus Gott steht. Es handelte sich also gewissermaßen um ein Hören in Abstufungen. Die Scharen hören auf dem Berg mit, aber adressiert ist die Verkündigung des Reiches Gottes an die Jünger, also an die, von denen es heißt, jeder, der meine Worte hört und sie tut. Dass die Bergpredigt sich an die Jünger richtet, wird überdeutlich in den Seligpreisungen. Und von diesen wollen wir heute nur die erste genauer beachten. Glückselig sind die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Lukas überliefert, selig sind die Armen, und er stellt sie im Lukasevangelium den Reichen gegenüber. Und dadurch wissen wir, dass es sich um wirkliche Arme handelt, also um materiell Beengte. Wenn Matthäus überliefert, die Armen im Geist oder die Armen von Geist, dann sollten wir darum die Armut nicht zu schnell auf eine private Innerlichkeit reduzieren. Wir sollten dieses Wort also nicht im schlechten Sinn des Wortes vergeistlichen. Jesus hat hier erkennbare Armut vor Augen. Es geht ihm um Menschen, die die Mittel nicht haben, um das Nötigste für ihr Leben zu erwerben, also die wirkliche Not haben. Und wenn wir das im Blick haben, dann ist es sicher gestattet, das Wort von der Armut dann auch auszubreiten. Man kann arm sein an Geld, aber man kann auch arm sein an Gesundheit. Und man kann auch arm sein an sozialen Kontakten und Freundschaften. Das Hauptproblem heute in unserer Gesellschaft ist Einsamkeit. Isoliert sein. Man kann zu arm sein, um mit den Sadduzäern mitzuhalten, weil man nicht über das Repertoire ihrer Cleverness und ihrer List verfügt. Man kann arm sein, um zu den Pharisäern zu gehören, weil es einem nicht gelingt, deren Vorstellungen von Frömmigkeit zu entsprechen. Man kann arm sein, um sich von den Zeloten rekrutieren zu lassen, weil man gar nicht in der Lage ist, zu kämpfen. Denken wir an Frauen oder Kinder. Nicht zuletzt kann man zu arm sein, um sich den Essenern anzuschließen, weil man gar nicht über die Möglichkeit verfügt, aus der Gesellschaft auszusteigen, zum Beispiel, wenn man Sklave ist. Es sei noch einmal betont, Jesus spricht hier nicht generell alle Armen an. Der Herr spricht hier über die Armen im Geist. Das sind die Armen, die mit ihrem Stolz, mit ihrem Hochmut und mit der Härtigkeit ihrer Herzen gebrochen haben. Im Griechischen gibt es zwei Worte für Arme. Der eine meint so viel wie habe nichts. Und der andere Begriff, der meint so viel wie Bedürftige. Nicht jeder habe nichts ist bedürftig. In dieser Seligpreisung geht es um die Bedürftigen. Es geht um die, die in sich selbst unvermögend sind und die das wissen. Und deswegen, ihr Lieben, zur himmlischen Quelle eilen. Es geht um die, die es aufgegeben haben, ihre Rettung in sich selbst zu suchen. Es handelt sich um die Armen, die sich Lazarus nennen lassen. Und Lazarus heißt, Gott hilft. Es sind also die Armen, die ihre Hilfe bei dem dreieinen Gott suchen. Es ist nämlich durchaus möglich, auf eine Weise arm zu sein, dass man dieselbe Mentalität an den Tag legt wie die Reichen. Man kann unterdrückt sein, aber im Fall, der Druck weicht, irgendwann einmal sogleich selbst zu einem Unterdrücker werden. Diese Armen sind hier nicht gemeint. Um es hier klar zu sehen, bedarf es geistlichen Unterscheidungsvermögens. Nicht zuletzt ist es für die Armen selbst unverzichtbar, sich die Frage zu stellen, gehöre ich zu den Selbstgefälligen, gehöre ich zu den stolzen Armen oder gehöre ich zu den Armen, die bei Gott, dem Herrn, alleine ihre Hilfe suchen. Den Letzteren ist das Reich der Himmel verheißen. Denen gilt die Zusage, Gott ist für dich. Wer kann dann noch gegen dich sein? Wer in Ehrfurcht und in Geduld von Gott, dem Herrn, große Dinge für sein Leben erwartet, und das Größte ist die Veränderung des eigenen Lebens, zu dem, sagt der Herr, glückselig bist du, denn du darfst große Dinge von mir erwarten. Zu dir kommt das Reich Gottes, das alle Dinge wiederherstellt. Hier in der Jetztzeit vollzieht es sich anbruchhaft und in der Auferstehung des Leibes dann am Ende der Zeiten in Vollkommenheit. Wenn du jetzt die Frage stellst, wird also meine Bedürftigkeit hier auf Erden weggenommen, dann antworte ich dir, warte einmal ab. Wage einmal, dein Leben auf den Vater unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus zu werfen, ganz und gar. Er ist ein Gott, der in vielfältiger Weise zu erretten vermag. Aber lege alles Zwangsdenken ab. Überlass es seiner Weisheit, wie Gott handeln wird. Lass ihn bestimmen. Und genau diese Einstellung, sie entspricht der von Gott angesprochenen Armut im Geist. Glückselig. Mit diesem Fanfarenspruch der Freude kündet Jesus in einer dunklen Zeit das Herrliche, das ewige Reich Gottes an. Wer glaubt dieser Predigt? Was sind deine Vorstellungen, die dich daran hindern, dieser Zusage des Sohnes Gottes zu vertrauen? Wer ist so bedürftig, dass er heute aus der Gesellschaft dieser Zeit heraustritt, um als Jünger Jesu nach dem Himmelreich des ewigen Gottes zu trachten? Dem gilt das herrliche Wort, glückselig sind die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Amen.